Torres Tea Time wird euch präsentiert vom Finanzschnack der Volksbanken Raiffeisenbanken. Morgen kann kommen, wir machen den Weg frei. Eure Volksbanken Raiffeisenbanken vor Ort.
Herzlich willkommen zum Bundestags-Special von Torres Tea Time. Und heute heißt es hier am Sonntagvormittag auf eine Tasse Tee mit Lukas Knöfler vom SSW. Und Lukas, du startest diese Podcast-Spezialreihe. Schön, dass du dich diesem Format stellst. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen, moin.
Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Du sollst gleich weiter zur Demo, habe ich
genau
verstanden. Um was geht's da und warum bist du da?
Die Demo ist in Flensburg. Das Motto ist Schulterschluss für Demokratie. Und wir sind hier am Sonntag. Die letzten Tage war Sitzungswoche im Bundestag. Muss ich, glaube ich, gar nicht weiter ausführen, was da alles passiert ist. Haben wir alle mitgekriegt. Und es gab gestern schon, es wird heute noch mehrere Demonstrationen geben in ganz Deutschland, eben um einen demokratischen Konsens, zu zeigen, dass er notwendig ist. Und das ist etwas, wofür ich auch mich gerne einsetze.
Mit den anderen Parteien werde ich auch explizit dann nochmal auf diese Woche eingehen. Bei dir geht es mir jetzt erstmal um dich als Person und um den SSW, um eure Überzeugungen und warum du ja letztendlich in den Bundestag möchtest und was du für unser schönes Nordfriesland und Dithmarschen Nord verändern kannst. Aber erstmal zu dir, wer bist du, Lukas?
Ja, ich bin 37 Jahre alt, bin in Husum aufgewachsen, war dann in Kopenhagen zum Studium, habe 3 Jahre in Berlin gelebt, kenne das also auch schon ein bisschen und bin aber jetzt seit 2019, also seit ziemlich genau 6 Jahren, wieder in Husum, weil ich gemerkt habe, das ist hier meine Heimat.
Was hast du studiert?
Ich habe vorhistorische Archäologie studiert.
Vorhistorische
Richtig.
Archäologie,
also,
was ist das?
Es ist vielleicht einfacher zu erklären, ich sag mal Archäologie von Skandinavien, Nordeuropa.
Ja. Ist das interessant?
Das ist interessant. Das hat mich auch, interessiert mich auch weiterhin. Ich war immer schon sehr geschichtsinteressiert. Aber ich habe dann tatsächlich irgendwann gemerkt, nee, das ist doch nicht so ganz meins. Und habe dann die Karriere gewechselt, bin Radsportjournalist geworden und mache das jetzt seit 9 Jahren.
Was macht ein Radsportjournalist? Also, ne, er beobachtet, kann ich mir vorstellen, Radsportereignisse, berichtet drüber, schreibt drüber, spricht drüber, wie auch immer. Wie kann man sich das vorstellen?
Eigentlich genauso, ja. Also manchmal bin ich vor Ort. Letztes Jahr um diese Zeit war ich in den Vereinigten Arabischen Emiraten zur UAE Women's Tour. Mhm. Da hatten die jemanden eingeladen von Cycling News, wo ich hauptsächlich für schreibe. Und ansonsten ist es tatsächlich inzwischen dadurch, dass die meisten Rennen live übertragen werden, tatsächlich viel im Homeoffice möglich.
Praktisch. Fernsehen gucken und drüber
berichten. Wunderbar, genau. Also eigentlich werde ich fürs Radrennen gucken bezahlt, sag ich mal so salopp.
Ja.
Und das macht mir ungeheuer viel Spaß. Mhm. Und dadurch, dass ich halt nicht ortsgebunden bin, ich hatte erst gedacht, okay, Berlin, 6-Tage-Rennen, Flughafen nebenan, aber ich habe irgendwann gemerkt, ja, es ist tatsächlich, ich bin hier zu Hause und dann fahre ich halt nach Hamburg zum Flughafen, wenn ich mal irgendwo hin muss oder
ja.
Das ist dann echt die paar Stunden mehr Anreise wert.
Wie fährst du, wenn du zum Flughafen sollst, wie kommst du dahin? Fährst du da mit dem Auto, mit der Bahn, mit dem Fahrrad, wie kommst du dahin?
Mit dem Fahrrad wäre ein bisschen weit, nee. Ich fahre mit der Bahn. Und dann, ich glaube, das ist Hamburg-Altona, umsteigen in die U-Bahn und dann bist du irgendwann da. Und ja, manchmal ist es tatsächlich dann so, dann musst du wirklich rechtzeitig losfahren. Also es ist ja sowieso schon Flughafen einchecken, Gepäck und so weiter. Aber ich bin einmal vor 2 Jahren dann mit dem allerersten Zug von Husum losgefahren, damit ich auch sicher rechtzeitig da bin.
Das kennen wir, glaube ich, alle, ne? Auf die Bahn ist, wenn sie fährt, ist alles gut. Aber
genau.
Da ist halt immer ein großes Wenn vor. Häufig klappt es, ganz häufig auch nicht. Meine Frage zielte eher darauf natürlich ab, weil es ein Thema von dir ist. Mobilität hier vor Ort. Da möchtest du dich einsetzen, dass hier die Mobilität sich verbessert. Wie definierst du denn verbessern?
Also erstmal mehr Verlässlichkeit. Alle, die schon mal auf der Marschbahn gefahren sind, kennen das. Also ab und zu wird der Zug dann auch in Wilmshorn gestoppt. Was ich aus betrieblichen Gründen verstehen kann, aber wenn ich nach Hamburg will, bin ich dann halt angeschmiert. Also ja, dann komme ich noch von Emshorn weiter oder von Pinneberg, aber es ist nicht ideal. Wie du sagst, wenn alles funktioniert, dann funktioniert's. Aber wenn irgendwo das kleinste Rädchen rausfällt, dann kann man den Tag eigentlich vergessen. Es gibt zu wenig Züge, also zu wenig physisch, zu wenig Rollmaterial. Wenn einer ausfällt, dann ja, kann man keinen Ersatzzug einsetzen. Es gibt zu wenig Lokomotiven. Es gibt gerade zwischen Niebel und Westerland, die Strecke ist teilweise immer noch eingleisig, seit über 100 Jahren inzwischen. Und all diese Sachen, dann kommt noch dazu, in den letzten paar Jahrzehnten wurden dann teilweise Weichen ausgebaut, um sich die Wartungskosten für die Weiche zu sparen. Aber es geht jedes Mal so ein Stück Resilienz verloren. Wenn irgendein Störfall, sag ich jetzt mal, eintritt, was weiß ich, Zug bleibt liegen, okay, dann kann man drum rumfahren, kann man aber eben nicht mehr, wenn die Weichen nicht da sind.
Und wie möchtest du das verbessern? Wie möchtest
verbessern,
ihr das verbessern, diesen genau. desolaten Zustand der Deutschen Bahn? Wie möchtet ihr den verbessern?
Wir brauchen mehr Investitionen? Wir brauchen überhaupt eigentlich Investitionen in, gerade in die Bahninfrastruktur. Und die letzten vielen Jahre, Jahrzehnte, eigentlich mein ganzes Leben, ist nichts passiert oder wenn, dann zum Schlechteren. Jetzt wird gerade geplant, der zweigleisige Ausbau zwischen Niebel und Klangsbüll, ob er dann auch finanziert wird. Hieß es im Oktober, ja, das muss dann der neue Bundestag entscheiden. Das ist, können wir ihn ja nicht wegnehmen, aber es ist ein Projekt. Es ist ja auch, wir wissen das alle, aber alle, die von, ich sag mal, südlich von Hamburg, so, naja, dann kommt man irgendwie anders nach Sylt. Nee, man kommt eben nicht anders nach Sylt. Man kommt nur mit dem Zug nach Sylt. Und diese Strecke ist auch offiziell überlasteter Schienenweg, aber es wird immer noch so sehr wenig getan, um das zu verbessern. Das ist ein Thema für mich ganz persönlich, auch für Stefan Seidler, unseren Bundestagsabgeordneten. Er ist da auch stark dran mit seinem Team an Mitarbeitern.
Man hat aber das Gefühl, wir werden hier gerade im Bundesverkehrsministerium gerne übersehen.
Ja.
Sei es ein Autobahnausbau, sei es die Schiene. Und wie Stefan Seidler ist jetzt, wie du sagst, mit seinem Team eine ganze Weile dran. Nichtsdestotrotz ist der Fokus jetzt nicht unbedingt auf den Norden Deutschlands, explizit auf Schleswig-Holstein gelegt worden. Wie kann das besser werden? Wie könntest du das besser machen?
Ich will mich jetzt nicht über den grünen Klee loben, sag ich mal. Also es ist ja, ich wäre dann ja auch neu, müsste mich erstmal reinfinden, aber es ist auf jeden Fall, es ist mein Leib- und Magenthema. Das ist das, was bei mir ganz oben drauf steht. Und so wie Stefan auch, wir sind dann nicht in irgendeiner großen Fraktion, wo Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen, große Bundesländer dann einfach viel mehr Manpower, Womenpower haben, viel mehr Leute haben. Und wir sind komplett 100% für Nordfriesland, für Schleswig-Holstein da.
Ich glaube, das ist wahrscheinlich jeder, der jetzt zuschaut, dass er da was optimiert haben möchte. Gut, was sind weitere Themen, für die du dich einsetzen möchtest in Berlin für die Region? Denn auf den Wahlplakaten steht deine Stimme für die Region.
Genau. Ein anderes Thema, das ist eigentlich anders als das Thema Infrastruktur und Bahn, ist das eigentlich so nach und nach mit der Zeit gekommen bei mir, dass mir das wichtig ist, ist die medizinische Versorgung. Denn ich habe im Landtagswahlkampf vor knapp 3 Jahren mit einer Frau gesprochen, die sagte, sie lebt seit knapp 15 Jahren in Husum, hat keinen Hausarzt. Da habe ich erstmal, ich bin eigentlich immer noch sprachlos, da habe ich erstmal geschluckt. Und ich weiß aus dem Kreistag, es ist, wir sind dabei zu versuchen, die Versorgung, die hausärztliche Versorgung zu verbessern. Die Kassenärztliche Vereinigung sagt so ein bisschen, offiziell ist ja der Grad der Unterversorgung noch nicht erreicht und wir müssen noch nichts machen, legen die Hände in den Schoß. Und das ist aber, wenn wir erst anfangen, etwas zu machen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sage ich mal, also es ist ja jetzt schon so, dass man, ich habe selber auch auf Facharzttermine dann Monate gewartet oder man hat gar nicht erst, wie gesagt, einen Hausarzt. Das kann so nicht sein. Also wir sind hier in einem Flächenland, in einem Flächenkreis, aber trotzdem ist Gesundheitsversorgung, ist Pflege etwas, was einfach, finde ich, garantiert werden muss.
100%ige Zustimmung. Ich frage mich, wie kommen denn neue Ärzte hierher? Wie soll das passieren? Ich meine, der demografische Wandel ist da. Viele Ärzte ziehen in die Ballungszentren. Hausärztliche Versorgung ist hier gerade auf dem Land großes Thema. Die Ärzte, demografischer Wandel, gehen in Rente, es kommt noch Nachfolger nach. Ich verstehe erstens nicht, warum reduziert man nicht auch den Notenschnitt, um überhaupt Medizinstudium starten zu können? Ist das nicht einfach mal, ist das nicht längst überholt? Und wie wollt ihr die Ärzte hier hochlocken?
Also das mit dem Notenschnitt, das denke ich auch. Also ich hätte auch zum Beispiel Medizin studieren können, wenn ich gewollt hätte, aber das war für mich gar nicht
interessant. Warst du so ein guter Schüler? Ja. Dummy.
Das war für mich eigentlich,
das wollte ich gar nicht machen. Als Arzt gebrauchen können. Ne, Radsport schreibt sich irgendwas von selber, aber Ärzte brauchen wir.
Und das ist eben das. Also es gibt ja Leute, die eben nicht so ein gutes Abi haben, aber gerne einen Pflegeberuf oder medizinischen Beruf ergreifen wollen oder vielleicht auch erstmal Krankenpflegeausbildung machen und dann hinterher Medizin studieren. Und dieses Berufsfeld mehr zu öffnen, das finde ich ist ein Punkt. Aber wie du sagst, ja, die Leute sind in den Ballungszentren, sind da, wo die Studienplätze sind, da leben sie dann ein paar Jahre und denken sich auch, das ist ja ganz schön hier. Und
ich kann mir vorstellen, auf dem Land ist auch mehr Arbeit, weniger verdient als in der Stadt. Heißt, wie kriegt man die Ärzte hier hoch?
Es ist ein Ding, ich sag mal, der klassische Landarzt, der irgendwo auf dem Dorf seine Praxis hat und dann 70 Stunden die Woche arbeitet, ist überholt, weil sich das niemand mehr antun möchte, was ich auch absolut verstehen kann. Was wir in manchen Orten schon haben, sind dann so medizinische Versorgungszentren, die entweder von mehreren Ärzten zusammengeführt werden oder aber auch von der Gemeinde geführt werden und wo dann Ärzte und andere medizinische Kräfte angestellt werden. Die arbeiten dann, ob in Vollzeit oder vielleicht sogar in Teilzeit, arbeiten dann ihre Zeit, haben dann Feierabend und ja, haben dann Feierabend. Das hast du als klassischer Landarzt eigentlich gar nicht. Und dieses Konzept, glaube ich, ist sehr viel attraktiver, als dann zu sagen, okay, ich muss erstmal vielleicht noch einen Kredit aufnehmen, aber auf jeden Fall die Praxis jemandem anders abkaufen, ihr vielleicht neues Equipment beschaffen und bin für die ganze Abrechnung, die Buchhaltung, die Angestellten zuständig, verantwortlich. Das ist etwas, das, glaube ich, viele heute nicht mehr wollen. Und ich sag's, ich bin auch selber selbstständig, aber ich bin auch solo selbstständig. Das heißt, ich bin nicht noch für viele andere verantwortlich. Und wenn man denen, die es gibt, also es gibt in anderen Berufen viele, die dann hierher kommen, zum Beispiel, wenn sie Kinder bekommen. Sie fahren in einer Großstadt, sie haben dort studiert, sie haben dort ein paar Jahre gelebt und merken dann, ist ja zu Hause doch ganz schön. Ob jetzt in Husum oder in Bredstedt oder...
Hast du erlebt, habe ich erlebt. So, auf jeden Fall.
Genau. Und die Leute, die ja von hier kommen, die dann mal weg waren und die dann aber auch gerne wiederkommen wollten, denen müssen wir das attraktiv machen. Und natürlich auch Leuten, die nicht von hier sind ursprünglich, die dürfen auch gerne kommen.
Bitte, unbedingt, sehr gerne. Aber wie wollt ihr das denn für diese Menschen attraktiv machen, unabhängig, ob sie jetzt Kinder bekommen oder nicht?
Also ein Punkt ist erstmal, das beißt sich jetzt so ein bisschen in den Schwanz, ne? Aber die medizinische Versorgung muss gut sein.
Ja, klar. Dafür könnt ihr ja selber sorgen.
Genau.
Ne? Ja.
Das andere ist auch einfach, ich sag mal, ein Kulturangebot gehört auch für mich auch dazu, dass eine Region attraktiv ist.
Was ist ein Kulturangebot?
Kulturangebot, dass ich Konzerte, Theatervorstellungen, was weiß ich, Oper, Ballett, Diskothek hatten wir in Husum in meiner Kindheit oder Jugend auch mal, gibt's jetzt auch nicht mehr. Muss man dann sonst wohin fahren? All diese Sachen, die, also ich sag mal, Husum ist da eigentlich noch ganz gut dran.
Ja, frag mal Husumer junge Menschen, die finden das nicht, aber ich weiß, im Vergleich
zu anderen Orten
in der Größe. Ne? Genau. Natürlich ein Armutszeugnis zu sagen, in Husum ist relativ gut dran, war am Wochenende auf der Neustadt, da ist nichts mehr. Nee. Also doch, liebe Grüße an die Freunde aus der Blockhütte, es ist was.
Es ist aber was, sehr aber überschaubar. Es ist viel, genau.
Genau.
Und dass man dann aber auch mal nach Flensburg oder nach Hamburg oder Kiel kommen kann, da kommen wir dann jetzt wieder zum anderen Thema zurück, nämlich öffentlicher Verkehr. Wenn ich dann was getrunken habe, dann fahre ich nicht mit dem Auto zurück.
Hoffentlich.
Hoffentlich. Und aber nach, ich sag mal, 19 Uhr am Wochenende schon mal gar nicht, fährt dann nichts mehr.
Das stimmt.
Und das ist so ein Thema. Wir hatten mal dann unsere Freunde vom SSWU aus Kiel zu Besuch hier in Husum. Und die sagten dann, ja wie, jetzt fährt abends kein Bus mehr. Also das haben sie gar nicht, konnten sie gar nicht verstehen. Verstehe ich auch total, weil natürlich muss, also gerade Freitag, Samstag nachts muss irgendeine Möglichkeit bestehen, von A nach B zu kommen. Und also innerhalb Husums ist das eine, aber auch von Husum nach Friedrichstadt oder nach Viöl oder wo man nun mal wohnt. Das ist dann heutzutage so, dann teilt man sich die Kosten für ein Taxi zu zweit oder dritt oder viert. Und das kann nicht der Wahrheit letzter Schluss sein.
Wo sollen die Leute herkommen, die den Zug fahren, die die Taxen fahren, die die Busse fahren? Weil, ne, da haben wir auch wieder das Thema. Menschen, das ist mein Eindruck, arbeiten nicht mehr so gerne, so häufig, gerade in der Nacht. Ich bin selber mal 2 Jahre Taxi gefahren, das ist ein Knochenjob. Das macht man nicht unbedingt, wenn es nicht anders geht. Es gibt auch Nachteulen, die das mögen. Aber wo kommen diese Leute her, die das denn machen sollen?
Das ist eine gute Frage. Also ich habe in Dänemark im Verhältnis zu Deutschland in Dänemark sehr viel mehr den gibt es sehr viel mehr den die Einstellung, wir brauchen alle. Jeden Einzelnen, jede Einzelne kann, ob es jetzt als Taxifahrer oder Pflegekraft oder was auch immer, und muss auch, damit wir als Gemeinschaft, als Gesellschaft es gut haben, einen Beitrag leisten. In Deutschland ist es, finde ich, oft so, die Einzelnen werden manchmal allein gelassen. Wenn ich nicht in bestimmtes Schema passe, dann wird nicht an mich gedacht. Und das ist das eine. Das andere ist aber auch, es müssen auch die Arbeitsbedingungen gut sein, damit ich sag mal, wenn jemand sich vorstellt, ach, ich könnte vielleicht Lokführer werden, aber Schichtdienst und 4 Uhr anfangen und all sowas, es ist ja jetzt nicht.
Ist doch schön bei einem Homeoffice, Radsport gucken, genau, und drüber schreiben.
Genau. Ne? Ja. Ich habe ja auch mal zwischendurch gedacht, also mit dem Namen Lukas Lokomotivführer, aber ganz ehrlich, nee. Und das ist, wir haben als ein Punkt in unserem Wahlprogramm Mindestlohn von 15 Euro. Nun habe ich Leute gehört, die sagen, ja, aber das können sich viele Geschäfte nicht leisten, weil sich dann die Leute die Produkte dort nicht leisten können zum Beispiel. Aber es geht ja andersrum genauso. Wenn sich jetzt die Produkte nicht leisten können, aber mehr verdienen, dann könnten sie auch mehr einkaufen, konsumieren. Und ein anderer Punkt, wenn ich so eine finanzielle Sorge nicht habe, lebe ich anders. Wenn ich nicht jeden Euro dreimal umdrehen muss und überlegen, okay, kann ich mir jetzt noch die Butter kaufen, die über 3 Euro kostet oder nicht, dann habe ich eine andere Freiheit, als wenn ich immer überlegen muss, immer den Taschenrechner im Kopf laufen habe. Und das ist etwas, was ich in Skandinavien sehe, dass dort, ich sag mal, wenn ich arbeitslos werde, falle ich erstmal nicht in ein Loch. Das ist ja auch in Deutschland, früher diskutierten wir über Arbeitslosenversicherung. Dann kam Arbeitslosengeld 2, das heißt inzwischen Bürgergeld, ist aber im Prinzip genau das Gleiche. Und inzwischen diskutieren wir ja gar nicht mehr so viel über das Arbeitslosengeld, das eigentliche, sondern nur noch über das Bürgergeld. Und natürlich, wenn jemand den Job verliert und dann von sehr viel weniger Geld leben muss, dann ist das nicht einfach. Aber es ist eben auch der andere Punkt, komme ich wieder nach Skandinavien, ist auch auffällig meine Lieblingsinspiration. Ich habe in Deutschland Sozialversicherungsbeiträge, Krankenversicherung, Rentenversicherung, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung. Selbst wenn ich nur ganz wenig Einkommensteuer zahle oder gar keine Einkommensteuer zahle, wenn ich wenig verdiene, zahle ich trotzdem Sozialversicherungsbeiträge. In Dänemark ist das alles steuerfinanziert. Also jetzt, das ist jetzt leicht vereinfacht gesagt, aber es ist im Prinzip steuerfinanziert. Das heißt, wenn ich nur wenig Geld verdiene, zahle ich auch nur wenig Steuern. Wenn ich mehr Geld verdiene, zahle ich logischerweise entsprechend mehr Steuern und habe dann als Geringverdiener, sage ich mal, mehr Netto vom Brutto tatsächlich als in Deutschland. Anderer Punkt, dass in Dänemark auch die Löhne höher sind, aber nichtsdestoweniger ist es ein Unterschied.
Wenn du der Husumer Friseurmeisterin, die 6 Damen und Herren bei sich angestellt hat, die Haare schneiden, oder den Taxiunternehmer oder den Busunternehmer und sagst, hey, ihr müsst jetzt nochmal den Mindestlohn auf 15 Euro anheben, dann sagen die dir, Lukas, das kann ich nicht. Mhm. Was entgegnest du denen?
Das ist schwierig, das gebe ich zu. Das ist
ist
eine Frage.
Die Zahlen, also nehmen wir mal das Friseurbeispiel. Mhm. Der Mindestlohn ist der noch zu niedrig für dich? Also ja.
Ja.
Wenn ich das die Friseurmeisterin sagt, für mich ist das kaum noch dem, weil es muss ja weitergegeben werden an den Endverbraucher. Wenn man als, ich habe nicht mehr viel Haar, aber ich zahle auch über 30 Euro mittlerweile für einen Haarschnitt. Irgendwann sage ich auch, das mache ich zu Hause. Mhm. Oder das mache ich gar nicht mehr. Dann lasse ich wachsen. Dann gehe ich nicht mehr hin. Folge ist, es gehen immer weniger Menschen hin. Wie kann das für eine Unternehmerin, für einen Unternehmer sinnvoll sein, den Mindestlohn nochmal zu erhöhen? Wenn das nicht weitergegeben werden kann an den Endverbraucher, weil auch der sagt irgendwann, oder sagst du, naja, der wird schon sagen, das passt, weil er mehr Geld in der Tasche hat.
Also erstmal, das sage ich jetzt nicht öffentlich, wer das ist, aber kann ich dir einen Tipp geben, wo du weniger bezahlst beim Friseur. Die Frage ist berechtigt, die ist auch, das ist eine gute Frage, allein deswegen, dass ich jetzt keine Antwort so parat habe. Es ist für mich trotzdem, denke ich, andere Parteien sagen, ich weiß nicht, wie das genau hieß, Fleiß muss sich wieder lohnen. Und es ist so ein bisschen, das ist die Frage, ist jetzt die Nachfrage oder das Angebot, das, was, ich sag mal, die Wirtschaft steuert, wo ich denke, es ist beides, aber es ist, wenn wir zurzeit die Nachfrage nicht haben, weil die Leute kein Geld haben, dann müssen wir die Nachfrage ankurbeln. Ob das jetzt, also der Mindestlohn ist ja zum Beispiel jetzt nicht der einzige Punkt. Anderer Punkt ist, wir möchten gerne für Babyprodukte die Mehrwertsteuer auf 7% senken, auch wenn es keine Lebensmittel sind. Weil Windeln brauche ich genauso, wenn ich ein kleines Kind habe, wie Babybrei. Aber für die Windeln zahle ich dann höheren Mehrwertsteuersatz. Energie, Strompreise haben wir alle miterlebt, hat sich jetzt wieder ein bisschen beruhigt, aber das ist auch ein Thema, wo wir sagen, die Netzentgelte in Nordfriesland, in Schleswig-Holstein sind so hoch, weil wir dafür bezahlen, dass unser Strom abtransportiert wird. Warum bezahlen das nicht die, wo der Strom hin soll? Und das sind so Themen, da würden wir dann, ich rede jetzt von den Verbrauchern, nicht von der Friseurmeisterin, merke ich auch gerade, aber das sind dann die Punkte, wo wir die Leute entlasten wollen. Zurück zu der Friseurmeisterin. Ich habe tatsächlich kein fertiges Konzept, wo ich sage, okay, so und so machen wir das. Aber ich bin der Überzeugung, dass wir, ich sag mal, uns nicht aus dieser Krise, in der wir sind gerade, sparen können. Als Gesellschaft, schon gar nicht als Staat. Ich würde auch gar nicht sagen, wir können uns nicht raussparen, sondern wir können uns nicht rauskürzen. Das ist immer, ich erlebe es im Kreistag, ich erlebe es auch dann aus der Ferne im Landtag. Wir haben nicht genug Geld, wir müssen jetzt Ausgaben kürzen. Und sparen ist etwas, das mache ich dann inzwischen nicht mehr mit dem Sparbuch, aber da zahle ich was ein jeden Monat oder jedes Jahr und habe dann Geld auf der hohen Kante liegen. Und in den letzten, ja, was soll ich sagen, 20 Jahren, in der Zeit, wo es dem Land eigentlich ganz gut ging, hat man aber versäumt, dieses Geld, was in Anführungsstrichen über war, auf die hohe Kante zu legen. Jetzt geht es dem Land nicht mehr so gut und wir haben keinen Spielraum mehr finanziell. Auch durch die Schuldenbremse, die uns ja vor 15 Jahren mal der Bundestag in die Verfassung geschrieben hat.
Wie kann die revolutioniert werden? Ich glaube, es braucht eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Wie kann diese angepasst werden?
Also unser Ziel ist eigentlich, die Schuldenbremse auf jeden Fall zu reformieren. Es muss möglich sein, in Infrastruktur zu investieren. Das ist dringend notwendig. Seit Jahrzehnten, eigentlich war es vor 10 Jahren schon dringend notwendig, aber es passiert sehr wenig. Also ich fahre jetzt oft über die Rader Hochbrücke, die wird jetzt neu gebaut, immerhin. Trotzdem habe ich immer noch so ein bisschen das mulmige Gefühl, wenn man weiß, wie die Stahlträger darunter aussehen. Das passiert aber jetzt immerhin. Die B5 zwischen Husum und Tönning passiert jetzt auch, führt denn natürlich auch zu Umleitung und so weiter. Das muss aber halt sein. Die Marschbahn, wie gesagt, die Finanzierung ist nicht gesichert. Und viele andere Dinge ist die Finanzierung auch nicht gesichert. Wir müssen die Möglichkeit haben als Staat, denn der Punkt ist ja, als wir die Corona-Pandemie hatten, als jetzt der Krieg in der Ukraine anfing, als Russland einmarschiert ist, dann war es auf einmal möglich, Sondervermögen oder was weiß ich was alles aufzulegen, um dafür Geld zu haben. Und das ist dann bei mir, hinterlässt das den Eindruck, okay, wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann geht es. Und dann ist dann die Schlussfolgerung für mich, dann ist den Leuten wohl den Leuten, die das entscheiden, die Infrastruktur wohl nicht wichtig genug. Wenn es da nicht, also es ist ja ein schleichender Prozess. Es ist nicht jetzt der Einschnitt und jetzt müssen wir was machen, akut, sondern es ist so ein schleichend, ja, okay, jetzt ist die Brücke wieder gesperrt und dies und das und jenes. In Dresden ist eine Brücke zusammengebrochen, das glaubt man ja auch nicht eigentlich. Es wurde leicht vereinfacht gesagt, alles nach dem Zweiten Weltkrieg einmal gebaut. Das ist jetzt hin. Und jetzt stehen wir da mit der Rechnung und haben uns aber selber so gefesselt an die schwarze Null. Ich weiß nicht, auch vielleicht aus einem falschen Verständnis heraus, wobei ich denke, die das damals entschieden haben, die sind ja nicht dumm gewesen. Die wissen es auch. Also der Staat ist ja nicht die schwäbische Hausfrau, die nur das ausgeben kann, was sie hat, sondern der Staat, genauso wie auch Unternehmen, wenn ein Unternehmen sagt, okay, wir wollen uns jetzt erweitern oder wir brauchen eine neue Maschine, haben das Geld aber nicht, gehe ich zur Bank, sage ich, das und das und das ist der Plan und wenn die Bank sagt, okay, das klingt gut, dann bekomme ich einen Kredit und zahle den ab. Das ist beim Staat nicht genauso, aber ähnlich. Wenn wir aber gar nicht die Möglichkeit haben, diesen Kredit aufzunehmen, ja, dann machen wir so lange weiter, bis die Maschine oder die Autobahnbrücke irgendwann gar nicht mehr geht und dann haben wir den Salat.
Also Reform der Schuldenbremse, wieder mehr investieren, weniger darauf achten, inwiefern wir uns weiter verschulden. Wer soll diese Schulden irgendwann mal bezahlen, die dann jetzt gemacht werden?
Ja.
Müssen sicherlich auch, ne? Wir müssen nur rausgucken. Mhm. Bin ich voll bei dir. Wer soll das zahlen?
Das zahlen wir alle natürlich, das ist logisch.
Womit? Mit welchem Geld?
Mit dem Geld, dass wir dann durch die bessere Infrastruktur auch mehr erwirtschaften können.
Also wenn die Brücke jetzt steht und die Straße besser gemacht wird, haben wir mehr Geld zur Verfügung, um die Schulden irgendwann oder unsere nächste Generation kann sie dann besser zurückzahlen.
Ich würde sagen, ja.
Dann ist ja auch häufig das Thema Generation, wer zahlt etwas? Thema Klima. Wir sind hier in einem Klimaland, erneuerbare Energien und so weiter. Und man hat oft das Gefühl, okay, wenn jetzt nicht was passiert, zahlt es, nicht finanziell, aber es zahlt die nächste Generation und die nächste Generation.
Genau, das ist bei der Infrastruktur auch so ein bisschen genauso. Wir verschulden uns finanziell, um die Infrastruktur zu erhalten, hoffentlich zu verbessern. Wenn sie aber nicht verbessern, dann verschulden wir uns zwar nicht finanziell, aber wir verschulden uns strukturell. Wenn dann niemand mehr hierher kommen kann, um Urlaub zu machen, dann guckt die Tourismusbranche auch ins Loch. Und das ist ja jetzt schon teilweise der Fall, wenn dann die Leute irgendwann keinen Bock mehr haben, in Hamburg umzusteigen und dann komme ich doch nur bis Heide und muss nochmal umsteigen oder bis Husum und so weiter und so fort. Ja, dann kommen sie vielleicht mit dem Auto oder dann fahren sie halt woanders hin. Und das Gleiche ist beim Thema Klimapolitik. Wir können uns es nicht leisten, nichts zu tun.
Was heißt nichts tun? Also was können wir nicht machen?
Wir können, also wir sind zurzeit an einer Lage, wo wir ja schon, ich sag mal, dieses 1,5-Grad-Ziel letztes Jahr 2024 eigentlich schon gerissen haben. Und ob das jetzt am Ende auch da bleiben wird, weiß ich nicht. Aber die ganzen Extremereignisse, gar nicht nur in Schleswig-Holstein, auch mit der Sturmflut an der Ostküste, aber in ganz Deutschland, ganz Europa, auf der ganzen Welt, zeigen mir, das Weltklima geht in eine ganz andere Richtung als in meiner Kindheit, was jetzt auch noch nicht so lange ist. Und
was wir im Norden, was können wir dagegen tun?
Wir können, das ist richtig, wir können das nicht alleine schaffen. Aber wir können und wir sollten den Standortvorteil, den wir durch den Wind, den wir hier haben.
Muss ja mal was Gutes haben.
Muss ja auch
unser raues Wetter
sein, genau.
Ja.
Und wir haben, ich glaube, in Schleswig, in Nordfriesland 200% unseres eigenen Strombedarfs gedeckt. Das heißt, wir können eigentlich, statt den Strom abzutransportieren woanders hin, könnten und sollten wir eigentlich sagen, okay, die Industrie, ob das jetzt Rechenzentren sind oder Northvolt ist vielleicht jetzt nicht das super Beispiel, aber im Prinzip doch, die sind ja nach Heide gekommen, weil sie sagten, okay, hier ist viel Energie vor Ort verfügbar. Und solche Dinge können wir hier herholen, um eben diesen Standortvorteil, diese Energie, also ich meine, der Ruhrpott ist der Ruhrpott geworden, weil da die Kohle war. Und also die Steinkohle, nicht die Kohle. Und genauso ist jetzt, denke ich, das wird nicht über Nacht passieren, das soll nicht in 10 oder 20 Jahren, aber haben wir in Norddeutschland, in Schleswig-Holstein diesen Standortvorteil und müssen die Möglichkeit haben. Zurzeit ist es ja so, die Unternehmen, die hier vor Ort sind, die das schon seit Jahrzehnten machen, sind durch viele Regelungen und Gesetze, gerade der Bundespolitik, eigentlich zurückgehalten, gebremst. Könnten sehr viel mehr machen, dürfen aber nicht. Bürgerwindparks gibt es hier eigentlich überall. Und wenn man nach Niedersachsen geht und sagt, ja, Bürgerwindpark, dann kommen erstmal die großen Fragezeichen, ja, aber funktioniert das denn und so weiter und so fort. Wir haben hier seit vielen Jahrzehnten den Beweis, dass es funktioniert und gut funktioniert und der Region, der Gemeinde auch viel Gutes bringt. Wir haben aber in anderen Gegenden Deutschlands noch diese Skepsis. Einmal, also erstmal ganz grundsätzlich manchmal, dann, wenn man ganz falsch abgebogen ist, ja, erneuerbare Energien, braucht es das überhaupt, geht das überhaupt, funktioniert das, aber auch Bürgerwindparks, ja, es geht. Wir haben den Beweis vor der Haustür und viele Dinge sind gerade durch Bundesgesetze und Verordnungen immer noch gebremst, dass man dann Netzentgelt bezahlen muss, wenn man nur von der einen Gemeinde in die andere Gemeinde den Strom transportieren will, zu dem Unternehmen, das ihn da direkt abnimmt, ist ein anderes Thema. Das geht ja nicht bis nach Passau, sondern nur einmal über die Straße praktisch. Das sind alles so Dinge, wo Deutschland als ein großer Block zu unflexibel ist, sage ich mal. Das ist auch ein Thema, wo wir dann sagen, wir wollen eigentlich Strompreiszonen einführen in Deutschland, wie in Skandinavien wir das auch schon haben. Schweden hat ja gesagt, nee, wir wollen kein Kabel von Trelleborg nach Mecklenburg-Vorpommern legen, weil das rechnet sich für uns wirtschaftlich einfach nicht. Weil Deutschland mit über 80 Millionen ein Riesenstrommarkt ist. Wenn wir, also zwei Zonen, glaube ich, ist dann schon das Mindeste, aber wahrscheinlich eigentlich noch mehr, dann würden wir in Norddeutschland, wo wir viel erneuerbare Energien haben, würde der Strompreis fallen für die Endverbraucher, würde dann natürlich der Erzeuger auch weniger Geld kriegen, das ist ja logisch so. Aber es würde dann eben in Süddeutschland, wo der Strom gebraucht wird, aber noch nicht produziert, würde dann auch der Anreiz entstehen, mehr erneuerbare Energien auszubauen. Was ja zurzeit so, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Also wir wollen euren Windstrom, aber die Trasse, damit der nach Bayern kommt, sollt ihr mal selber bezahlen.
Haben wir hier genug erneuerbare Energien? Haben wir genug Windkraftanlagen hier im Norden oder sollen da noch mehr kommen?
Wenn ich so durch die Gegend fahre, würde ich sagen, im Großen und Ganzen haben wir eigentlich genug. Was wir machen können und müssen, die sind ja, haben eine gewisse Lebenszeit, sie dann zu repowern, also dann mit größeren Anlagen zu ersetzen.
Dass das Atomkraftwerk hier im Norden dicht gemacht wurde, in Schleswig-Holstein, richtig so?
Ja.
Keine neuen?
Nein.
Also Fokus auf erneuerbare Energien, auf Windkraft. Auf was noch?
Solar,
PV,
Biogas. So, wobei bei Solar muss ich auch sagen, das ist gerade so ein bisschen so das Wildwest-Gefühl. Bevor wir die Gegend mit Freiflächenanlagen zupflastern, ist meine Meinung, wir sollten eigentlich erstmal auf alle Dachflächen, wo es geht, PV-Anlagen packen.
Ja.
Natürlich, das ist immer, wenn jetzt die Eigentümer sagen, nee, ich will das nicht und so weiter, aber bei öffentlichen Gebäuden oder bei Gewerbegebäuden ist es teilweise schon vorgeschrieben. Und wir sollten auch bei Privateigentum das nicht vorschreiben, aber attraktiv machen. Jetzt ist es, ich bin nicht ganz tief im Thema drin, aber jetzt ist es dann teilweise so, dass diese kleinen Kraftwerke, diese Balkonkraftwerke dann auch wieder zu kompliziert sind, dass man sich das anschafft. Und das ist einfach so ein Beispiel für diese Überregulation, die wir in Deutschland dann manchmal haben.
Ich bin froh, dass du Bürokratieabbau nicht angesprochen hast.
Ja.
Da bin ich sehr gespannt auf Lösungsvorschläge, die ich in den nächsten Podcasts sicherlich nochmal hören werde oder auch nicht, zumindest die Forderung eines Bürokratieabbaus. Lukas, ich nehme mit, du möchtest die Mobilität hier verbessern, die Infrastruktur verbessern, dafür die Schuldenbremse reformieren, mehr Schulden jetzt machen, damit sich hier was verändert.
Ja, also ich sag nicht, ich will Schulden machen, sondern ich sage, es ist notwendig, Schulden zu machen.
Klar. Wir müssen was ausgeben,
damit jetzt was
passiert, damit es nicht irgendwann zu spät ist und wir nicht sagen können, hätten wir doch damals.
Genau.
Dann möchtest du den Mindestlohn entsprechend anpassen, dass wir mehr Geld in der Tasche haben, letztendlich, um auch mehr wieder ausgeben zu können. Habe ich irgendwas bei deinen drei Top-Themen vergessen?
Ich finde, das hört sich
Zusammenfassung
hört sich gut an.
Gut, dann sag uns doch nochmal, warum sollten wir am 23. Februar die Zweitstimme dem SSW geben.
Genau, wir sind, wie das ja auf den Wahlplakaten steht, wie das auch auf den Flyern allen steht, wir sind deine Stimme für den Norden. Und das meinen wir auch genau so. Wir sind eben nicht Teil einer großen Bundespartei. Das hat manchmal Nachteile, das hat aber auch den Riesenvorteil. Wir sind eben nicht ein kleines Rädchen im Getriebe, sondern wir sind zurzeit nur mit einem Abgeordneten im Bundestag. Aber der kann voll und ganz unsere Meinung vertreten und der kann sich voll und ganz für die Menschen in Nordfriesland, in Schleswig-Holstein einsetzen, damit es denen besser geht. Wir werden oft, so sagt es selber, wir werden oft ignoriert oder vergessen. Ja. Und wir sind die, die immer wieder darauf die Sprache bringen und darauf hinweisen, es gibt da oben Leute, Deutschland hört nicht in Hamburg auf und die haben auch ganz besondere Gegebenheiten manchmal, auf die man in der Bundespolitik mehr Rücksicht nehmen muss.
Deutschland fängt eigentlich erst hier an.
So ist das.
Sag mal, warum Zweitstimme SSW? Warum die Erststimme?
Erststimme nehme ich auch mit, aber es ist, glaube ich, wenn man sich unsere Wahlergebnisse und die Umfragen anguckt, müsste schon sehr viel passieren, dass ich den Wahlkreis direkt gewinne. Wenn das so ist, ja, dann machen wir eine Flasche Champagner auf. Das ist dann auch, ich trinke ja eigentlich nicht, aber wenn das so sein sollte, dann doch. Aber es ist die Zweitstimme, die dafür entscheidend ist, wie viele Sitze eine Partei im Bundestag bekommt.
Also du meinst, man könnte ruhig Erststimme einer anderen Partei geben. Wichtig ist Zweitstimme SSW?
Wichtig ist Zweitstimme SSW. Das andere klammer ich mal aus. Man darf auch Erst- und Zweitstimme SSW geben, aber wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt eine andere Partei mit der Erststimme oder einen anderen Kandidaten mit der Erststimme wählen, okay, aber Zweitstimme SSW ist das Wichtige.
Gut, dann vielen Dank für deine Zeit. Das war Tores Tea Time zum Bundestagswahl-Special mit Lukas Knöfler vom SSW und wir halten fest, Zweitstimme für den SSW.
Vielen Dank.
Danke auch. Tag. Gut, danke, Tag.